Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Leute kennenlernen, damit sie das Mordopfer kennenlernen. Und das werde ich jetzt einfach tun. Ein paar charakteristische Szenen. Der wichtigste in einem Krimi ist in der Regel der Ermittler. Den stelle ich Ihnen als erstes vor. Per Wesendonck heißt er. Der ist Organist in einem kleinen mecklenburgischen Dorf namens Vertiko gewesen. Gewesen deshalb, weil er nämlich nach einem Motorradunfall im Rollstuhl sitzt. Und eine Kollegin von mir, die das Buch gelesen hat, hat Per mal ganz nett beschrieben. Sie sagt, eigentlich ist er ein netter Kerl. Und eigentlich ist er auch ein ziemlicher Arsch. Und ich meine, wenn wir ehrlich sind, wir liegen ja alle irgendwo so ein bisschen dazwischen. Also wir haben alle so ein bisschen Per in uns. Was Per vielleicht von vielen in uns unterscheidet, ist, er hat Talent dafür, die falschen Entscheidungen zu treffen. Und das zeigt sich zum Beispiel am 2. Oktober 2014 am Nachmittag. Denn Benzin war keine gute Idee gewesen. Die Flammen loderten meterhoch in den Himmel. Die ersten Nadeln der Kiefernhecke verglühten zischend. Peer rollte zum Gartenschlauch, so schnell der weiche Boden es zuließ. Hatte der Hahn schon immer so hoch gehangen? Die Hitze des Feuers hinter ihm schwoll an. Mit aller Kraft streckte er sich, wäre fast aus dem Rollstuhl gekippt. Vergeblich. Er erreichte den Hahn nicht. Eine Flammenspur fraß sich durchs Gras. Verdammt, er musste gekleckert haben. Und der Kanister stand offen neben der Tür. In 2 Minuten würde der Schuppen brennen. »Herr Wesendonck, oh mein Gott, Hilfe, Feuer!« Peer wandte den Kopf. »Wieso war die alte Frau Kuhn hier?« Erstaunlich behende kam sie heran, öffnete den Wasserhahn und griff nach dem Schlauchende. »Abwickeln«, rief Peer, »so reicht er nicht hin!« Frau Kuhn hob ein paar Schlingen vom Gartenschlauch ab, fluchte keuchend, als sie sich verknoteten. »Das schaffen wir nicht! Hilfe, Hilfe!« »Verdammt!« Er riss ihr den Schlauch aus der Hand, wendete den Rollstuhl und hielt aufs Feuer. Kaum hatte er das Ventil geöffnet, fauchte eine Stimmel. Sein Gesicht fühlte sich an, als würde es geröstet. »Peer, nein, um Himmels Willen!« Sascha stürmte auf ihn zu. In diesem Moment zerriss ein Knall die Luft. Die Druckwelle warf Peer auf den Boden. Seine Ohren dröhnten, ihm wurde schwarz vor Augen. »Wie kann man so dumm sein?« Sascha hockte über ihm, strich ihm die Haare aus der Stirn. Sie schaute auf. »Geht es Ihnen gut?«
»Danke, geht schon.«
Frau Kuhns Stimme klang heiser vom Schuppen her. Ein Husten unterbrach sie, ehe sie fortfuhr.
»Das hätte ich nicht gedacht. Auf meine alten Tage noch ein Feuerwehreinsatz.«
Sie kam heran, den Feuerlöscher aus der Garage in der Hand. Sorgsam musterte sie den qualmenden Hügel aus Flammen und aus Schaum erstickte hier und da eine letzte Flamme mit einem Klecks, ehe sie den Löscher auf den Rasen gleiten ließ.
»Wie geht es Ihrem Mann? Herr Wesendonck, können Sie mich hören?«
»Natürlich«, brummte Peer. »Ich bin lahm, nicht taub.« Sascha schnalzte mit der Zunge. »Peer«, zischte sie.
»Wir setzen Sie zurück in den Stuhl. Warten Sie.«
Während Frau Kuhn den Rollstuhl heranschob, drehte Sascha Peer auf den Rücken. Sie führte die Hände unter seinen Achseln hindurch. Kurz spürte er ihr pochendes Herz am Schulterblatt, dann einen Stoß. Er wurde hin und her geruckelt, bis er endlich wieder im Rollstuhl saß. Frau Kuhn ächzte und verzog das Gesicht.
»Tut Ihnen etwas weh? Sind Sie verletzt?« rief Sascha. »Ach, mir tut jeden Tag etwas weh. Das ist das Alter, keine Verletzung.«
»Tausend Dank, Frau Kuhn. Ohne Ihre Hilfe wäre mein Mann verbrannt.«
»Ich weiß nicht. So eine große Hilfe war ich nicht.«
»Wasser auf Benzin«, sie brummte missfällig. »Das hätte mein Mann auch wissen müssen.« Peer stöhnte. »Ich bin Musiker, kein Chemiker.«
»Was hast du dir nur dabei gedacht, Benzin?«
»Ich wollte ja Grillanzünder nehmen oder Spiritus.«
»Aber?«
Er schaute sich um. Die Schuppenwand war schwarz, die Plexiglasscheibe in der Tür geschmolzen, von der Hecke standen nur noch verkohlte Reste. Die Feuerstelle war auf die doppelte Größe angewachsen. In einem Umkreis von 3 Metern war alles verbrannt, bis auf die Notenhefte. Er schloss die Augen, sein Magen verkrampfte sich. Aber ich bin nicht ans Regal gekommen. Schwer zu ertragen, wenn die Ironie des Schicksals größer war als die eigene. Ja, gute Frau Kuhn. Eine nette alte Frau, eine Lebensretterin. Und nur wenig später eine tote Frau. Überfahren von einem Pickup. Und der einzige Zeuge, Peer Wesendonck. Der wollte eigentlich gerade zu ihr und sich noch einmal bei ihr bedanken und wird tatsächlich Zeuge dieses Unfalls. Peer ist sich eigentlich sicher, da stimmt was nicht. Das kann kein Unfall sein. Aber niemand glaubt ihm. Weder die Polizei, noch die Nachbarn, nicht mal seine eigene Frau. Aber Hilfe kommt von unerwarteter Seite. Wir befinden uns zwei Tage später, beim 5. Oktober, der 2014 eigentlich der Erntedanksonntag war. Aber der Pastor hat beschlossen, so kurz nach einem tragischen Todesfall können wir nicht Lobgesänge anstimmen und die Kirche festlich schmücken. Also wird der Erntedank-Gottesdienst verlegt und stattdessen findet ein Trauergottesdienst, ein Gedenkgottesdienst für die alte Frau Kuhn statt. Peer nahm natürlich auch daran teil und hatte aber Schwierigkeiten, in die Kirche zu kommen, weil die nämlich vorne so eine kleine Steinschwelle hatte. Und deshalb wartete er nach dem Gottesdienst, bis die anderen Besucher die Kirche verlassen hatten. Erst dann rollte er an die Schwelle heran und ließ sich von Sascha darüber bugsieren. Peggy Duwe, die Frau des Pastors, half ihnen. Da sieht man's wieder. Nichts mit Barrierefreiheit, schimpfte sie. Die Sommersprossen zogen sich über ihre gerümpfte Nase zusammen. Sag mal, Peer, hast du heute Nachmittag Zeit? Es gibt was zu bereden. Er schaute Sascha an. Ich denke schon. Prima, dann um 3 bei uns. Komm von der Seite über den Gemeinderaum, ich schließ auf. Sie warf ihren hagebuttenroten Lockenschopf zurück und wies lächelnd auf den Platz vor der Kirche, auf dem die Menschen in Grüppchen zusammenstanden und redeten. Wie Werner gesagt hat, tratschen mit Gottes Segen. Oh, Frau Dankwart geht schon. Ich wollte doch noch... Na, wir sehen uns nachher. Lächelnd sah Peer ihr nach. Selbst in dieser tristen Atmosphäre umgab Peggy eine sonnige Stimmung. Eine fröhliche Aura, die nichts zu erschüttern schien. Hast du gesehen? Selbst in ihrer schwarzen Bluse sind Blumen eingewebt, Sascha gluckste. Es geht bei ihr nicht ohne.
Ohne was?
Fragte eine scharfe Stimme hinter ihnen. Peer fuhr herum. Die alte Tresco stand vor dem Kirchenportal und wippte auf den Vorderfüßen. Ihre Finger umklammerten eine kleine Handtasche. Das graue, runzlige Gesicht sah aus wie das einer Schildkröte, wobei ihre Gestalt eher an eine Vogelscheuche erinnerte. Tag, Frau Tresco, begrüßten Sascha und er ihre Nachbarin synchron, wobei seine Frau noch ein »Wir haben leider nur ganz wenig Zeit« hinzusetzte.
»Sie sprechen von Gertrud?«
»Nein, wie kommen Sie darauf?« Ein verächtliches Kopfnicken auf dem Platz.
»Jeder hier spricht über Gertrud, trampelt auf ihrer Leiche herum, nur weil wir 2-3 Gläschen Goldkrone hatten.«
Peer horchte auf.
»Frau Kuhn war bei Ihnen, ehe sie vor dem Feuer gerettet hat?« »Oh ja.« Sie plapperte etwas von ihrer toten Schwester, schaute aus dem Fenster und sprang plötzlich auf wie ein Springfrosch. Naja, wie ein 78-jähriger Springfrosch.
Deshalb hatte sie bei ihrem Feuerwehreinsatz keinen Mantel getragen. Sie war gar nicht im Dorf unterwegs gewesen und hatte den Brand zufällig beobachtet, sondern bei der alten Tresco Kaffee getrunken. Peer musterte seine Nachbarin. Sie war die Letzte, die mit Frau Kuhn gesprochen hatte. Abgesehen von den paar Worten, die er selbst mit ihr gewechselt hatte. Wie war sie denn drauf, als sie bei Ihnen war? Ging es ihr gut?
Sie meinen, ehe sie hysterisch kreischend durchs halbe Dorf gerannt ist?
So in der Art, ja?
Und ob es ihr gut ging? Sie hatte keinen Grund, sich vor ein Auto zu schmeißen, falls Sie das meinen. Im Gegenteil, sie hat voll Euphorie von ihrem Treffen mit Sonja Röder erzählt.
Und was hat es damit auf sich gehabt?
Ach, genau weiß ich das nicht. Sie hat ja eine Zeit lang die Röder-Kinder gehütet, bis das plötzlich vorbei war, ohne Grund. Vielleicht wollte Sonja noch mal drüber reden.
Und das mit der Goldkrone? Die alte Tresco kräuselte die Lippen und stemmte die Hände in die Hüften.
Hab ich mir gedacht, sie auch. Alle halten Gertrud für eine Trinkerin und rauen sich einen selbst Schuld zu. Bloß weil Dr. Martensen aus Gadebusch so einen Blödsinn redet und dieser dumme Bauer das weiterverbreitet hat.
Pia nickte. Und die meint, die Kuhn war betrunken?
Sie hat Alkohol gerochen, hat sie gesagt. Und dass Gertrud da wohl ein kleines Problem gehabt habe.
Und? Hatte sie?
Ach Quatsch! Wenn Gertrud ein Alkoholproblem gehabt hat, dann gehört das halbe Dorf in den Entzug.
Frau Tresco, schaltete Sascha sich ein, können wir Ihnen noch irgendwie helfen?
Wir würden gern nach Hause, mein Mann braucht Ruhe. Ich dachte eher, ich könnte Ihnen helfen. Oder besser, Ihrem Mann.
Sascha trat vor ihre Nachbarin. Und wobei bitte wollen Sie meinem Mann helfen?
Bei seinen Ermittlungen, Kind.
Bei... Sascha wandte sich zu Peer.
Bei was?
Der zog die Augenbrauen zusammen. Wie kommen Sie darauf, dass...
Ich bitte Sie, Herr Wesendonck. Hermann hat mir erzählt, dass Sie bei ihm waren. Sie haben gesehen, wie Gertrud umgekommen ist und die Polizei will Ihnen nicht glauben. Also müssen Sie das in die Hand nehmen.
Peer blieb der Mund offen stehen.
Ich? Ja, wer sonst? Ich bin zu alt für sowas. Und die Polizisten kommen ja nicht ins Dorf.
Gut, sie können nicht laufen und sie sind nicht besonders klug.
Aber sie können sich ja einen Helfer suchen, bei dem Arme, Beine und Kopf funktionieren. Wie wär's mit Peggy? Da sind sie eh heute Nachmittag und die ist wach und gewitzt.
Frau Tresco, Saschas Stimme schwoll an und vibrierte mahnend.
Was auch immer Sie von meinem Mann halten, er wird nichts dergleichen unternehmen.
Mein Gott, Kind, wie lange kennen Sie ihn?
Natürlich wird er. Und Sie können nichts dagegen tun.
Peer biss sich auf die Lippen, um sich ein Grinsen zu verkneifen.
Und warum wollen gerade Sie mir helfen? Ich dachte, Sie mögen mich nicht.
Tu ich auch nicht, aber ich mochte Gertrud. Ja. Klingt, als würde Peer doch ermitteln. Tut er natürlich auch, sonst wäre es ja kein Krimi. Gemeinsam mit Peggy Duwe, mit der Frau des Pastors, macht er sich am 9. Oktober auf den Weg, auf die Suche nach Spuren. Genauer gesagt, eigentlich folgt er den Spuren, die die alte Tresco ihm gelegt hat, denn von der hat er den Hausschlüssel für das Haus der alten Frau Kuhn. Und jeder Krimileser weiß, im Haus des Opfers finden sich immer irgendwelche Spuren. Und die suchen sie jetzt. Und sie betreten das Grundstück der Frau Kuhn. In diesem Moment rauschten zwei Autos heran und hielten keine 20 Meter vom Kunstgrundstück entfernt. Starr vor Schreck verfolgten Peer und Peggy, wie aus einem protzigen Van ein Mann in Anzug und Krawatte ausstieg. Den Golf dahinter verließ ein Paar mit einem etwa 12-jährigen Jungen. Ruhige Wohnlage, optimal für junge Familien, wehten Wortfetzen herüber. Der Mann im Anzug, offenbar der Makler der Kunzis, ließ seine ausgestreckten Arme über den Ort gleiten. Die Nachbarfamilie hat ebenfalls zwei Kinder, hörte Peer, während die Maklerarme auf das Haus der Röders wiesen. Und die alte Dame auf der anderen Seite ist vor kurzem Arme und Rede des Maklers erstarrten.
Los, weg hier,
flüsterte Peer und schob Peggy beiseite.
Ach, wie nett!
Die Frau aus dem Golf trippelte heran.
Sie müssen die Nachbarn sein!
Sie streckte Peggy die Hand entgegen. Wissen Sie, gab die ausweichend zurück, in einem so kleinen Dorf sind wir ja alle irgendwie Nachbarn.
Wie schön!
Die Frau gab Peer die Hand.
Ich find's toll, dass Sie sich trotz der Behinderung für ein Leben auf dem Dorf entschieden haben. Wir sind beide sehr offen und haben keine Probleme mit Behinderten. Wenn Sie Hilfe brauchen, sagen Sie einfach Bescheid.
Sie kicherte kurz. Je, ich weiß ja noch gar nicht, ob wir überhaupt herziehen. Da hat Achim ja auch noch mitzureden.
Na dann, tschüssi erstmal.
Ohne Regung verfolgten Peer und Peggy, wie sie zurücktrippelte und sich wieder der Besichtigungsgruppe anschloss.
Gott sei Dank, murmelte Peggy, Sie schöpfen keinen Verdacht.
Na, die Frau nicht. Aber hast du gehört? Der Makler weiß, dass wir nicht die Nachbarn sind, die hier wohnen.
Und jetzt?
Ach, wir tun einfach, als seien wir die Kinder von Frau Kuhn, die sich um das Eigentum ihrer Mutter kümmerten.
Meinst du, das nimmt er uns ab?
Sie linste zum Haus der Kunzis hinüber
wo der Makler ihr vom Treppenabsatz aus einen skeptischen Blick zuwarf. Nicht, wenn wir hier noch lange mit schuldbewussten Gesichtern rumstehen. Peggy ließ ihn glucksend ein und Peer rollte auf den Hof. Durch die Vordertür kam er nicht ins Haus. Hoffentlich gab es auf der Rückseite eine Tür zu ebener Erde. Er lenkte den Rollstuhl um die Ecke und stoppte. Auf der Rückseite zog sich eine Terrasse über die halbe Hauslänge. 2 Stufen über dem Gartenniveau. Peer seufzte. Er würde von draußen verfolgen müssen, wie Peggy die einzelnen Räume durchsuchte. Und zusätzlich durfte er noch darauf achten, dass er sich für den Makler nicht zu verdächtig machte. Na wunderbar. Also verschwand Peggy um die Ecke und tauchte wenig später am ersten Fenster wieder auf, das auf Peers Höhe lag. Es gehörte zum Schlafzimmer. Sie öffnete Schrank um Schrank, berichtete ihm, was darin war und reichte ihm hin und wieder ein Stück heraus. Als sie dort fertig war, verschwand sie im Bad auf der Vorderseite. In dem Moment tippte jemand Peer auf die Schulter. Der zuckte zusammen, sein Kopf fuhr so schnell herum, dass ein Wirbel knackte.
»Was machen Sie da? Sind Sie Einbrecher?«
Offenbar fand der 12-jährige Junge aus dem Golf Hausbesichtigungen deutlich weniger interessant als Hausfriedensbruch. »Nein, natürlich nicht!« Peer war, als könnte man seine Worte über dem hämmernden Puls kaum hören. »Wir sehen nur nach dem Rechten. Meine Mutter hat hier gewohnt und ist vor kurzem gestorben.«
»Verstehe«, raunte der Junge,
verschränkte die Hände hinter dem Rücken und zog die Augenbrauen zusammen, sodass sich auf seiner Stirn eine Falte bildete.
»Und jetzt suchen Sie das Geld.«
»Wie?«
»Das ist doch immer so. Wenn jemand stirbt, kommen die Kinder und suchen nach dem Geld.«
»Ach, wir nicht«, beteuerte Peer. »Wir wollen wissen, warum Frau Kuhn gestorben ist.«
»Ach so?«
Die Falte auf der Stirn des Jungen vertiefte sich.
»Und Sie nennen Ihre Mutter Frau Kuhn?«
»Verdammt.« »Insider«, stammelte Peer, »das war so bei uns.«
»Dann hat sie Herr Kuhn genannt?«
»Wie heißt du denn eigentlich?« Hoffentlich ließ sich der Junge auf den Themenwechsel ein.
»Irrelevant. Meine Eltern kaufen das Haus sowieso nicht. Wir werden uns nie wieder begegnen.«
Er musterte das Bedienfeld von Peers Rollstuhl. »Ach, deswegen interessiert dich das Haus auch nicht.«
»Korrekt. Ich habe schon oft genug gehört. Guck mal, das wird dein Zimmer. Und nichts ist daraus geworden. Das wird auch diesmal so sein.«
»Schade.« Erstaunt stellte Peer fest, dass er meinte, was er sagte. Der Junge gefiel ihm, auch wenn er ein wenig unheimlich wirkte. Vielleicht gefiel ihm sogar genau das.
»Hättest du Lust, uns zu helfen? Ich komme ja nicht rein.«
»Klar, gemeinsam finden wir sicher, was Sie suchen.« Der Junge nahm Anlauf und hangelte sich durch Schlafzimmerfenster. Ehe Peer etwas sagen konnte, verschwand er im Haus. Ein Schrei gellte heraus. Peggy erschien mit hochrotem Kopf am Fenster.
»Peer«, flüsterte sie, »wer ist das?«
»Irrelevant. Er hilft uns suchen.« Es kostete Peer ein wenig Mühe, Peggy zu überzeugen, und am Anfang sah sie dem Jungen genau auf die Finger. Aber nachdem er die Küche zu ihrer Zufriedenheit durchsucht hatte, ließ sie ihn im Wohnzimmer gewähren. Den letzten Raum, das Arbeitszimmer von Frau Kuhn, inspizierten sie gemeinsam. Peggy und der Junge von innen, Peer von außen.
»Ich hätte gleich hier begonnen«, sagte der Junge.
Peggy verdrehte die Augen.
»Haben wir aber nicht. Das Beste zum Schluss.«
Stöhnend wandte sie sich an Peer.
»Akten über Akten.«
»Dann mach ich hier raus und wir sehen sie gemeinsam durch. Habe ich auch was zu tun.«
»Die meisten dürften belanglos sein«, dozierte der Junge. »Gas, Wasser, Strom, Holz, Reparaturen, das können wir uns alles sparen.«
»Wird gemacht, Chef«, Peggy rollte mit den Augen.
»Vorteil, Sie müssen die Ordner nicht wieder einsortieren.«
»Wieso einsortieren?«, fragte sie unwillig. »Das wird doch alles weggeschmissen.«
»Aber wenn jemand ins Haus kommt und wüste Unordnung vorfindet, wird der mit Sicherheit Verdacht schöpfen«, setzte der Junge nach.
»Aber das ist doch in unserem Sinne. Dann wird der Fall vielleicht offiziell untersucht.«
»Und als erstes findet man Ihre Fingerabdrücke«,
er schaute Peggy an.
»Vor allem Ihre. Ist das auch in Ihrem Sinne?«
Peggys Gesicht wurde weiß wie der Putz der Hauswand.
»Oh mein Gott, du meinst...«
Sie sackte in sich zusammen.
»Und welche Ordner sollen wir anschauen?«
Der Junge musterte die Reihen in den Regalen.
Am besten übernehmen Sie den Ordner Land und Herr Kuhn den Ordner Rente.
Herr Kuhn?
Insider, sagte der Junge, ohne das Gesicht zu verziehen, und reichte Peer einen Ordner. Ich werde mir die Kontoauszüge ansehen.
Grinsend betrachtete Peer Peggys verblüfftes Gesicht, ehe er sich den Rentenordner vornahm.
Frau Kuhns Ordnungssinn war bemerkenswert. Jedes einzelne Schreiben war nach Datum sortiert. Wichtige Inhalte und der jeweils aktuelle Rentenbetrag mit gelbem Textmarker hervorgehoben.
Er blätterte die Seiten sorgfältig durch, bis zum hintersten Blatt. Es war vom 23.04.1993 und bestätigte die Speicherung der neuen Adresse in Vertigo.
»Gibt es noch einen zweiten Rentenordner?«, fragte Peer und reichte die Akte wieder hinauf.
»Nicht hier im Regal.«
»Merkwürdig. Wenn sie seit Februar 91 Rente bezogen hat, wieso beginnt der Ordner erst im April 1993?«
»Seltsam, nicht?«
Auf der Stirn des Jungen zeigte sich wieder die Falte.
»Dasselbe haben wir bei den Kontoauszügen, der GEZ und der Krankenkasse. Alle beginnen erst im April 93.«
»Die hast du alle schon durch?«, staunte Peggy.
»Und ich wage die Prognose, dass auch die anderen Ordner erst im April 1993 beginnen.«
Er verschränkte die Hände vor der Brust.
»Aber warum?«
»Tja, warum? Eine spannende und gute Frage.«
Peer Ordner mit nach Hause und stellt etwas Erstaunliches fest. Er findet nämlich seinen ersten Verdächtigen. Erich. Den Bauern Erich, die gute Seele des Dorfes, der eigentlich keiner Seele etwas zuleide tun kann, von dem alle denken, er sei der netteste Mensch der Welt. Ausgerechnet der ist Peers Hauptverdächtiger. Und Peer denkt so ein bisschen drüber nach und stellt fest, es gibt da tatsächlich so ein paar Aussagen von Erich, die könnten verdächtig sein. Und außerdem erbt Erich von Frau Kuhn eine ganze Menge Land. Was, wenn sich alle in Erich getäuscht haben? Auf jeden Fall war es höchste Zeit, seinen Hauptverdächtigen zu befragen. Auch wenn Peggy überzeugt war, dass Erich nichts damit zu tun haben könnte, auch wenn er selbst es nicht glauben wollte. Erich profitierte am meisten von Gertrud Kuhns Tod. Er hatte Streit mit ihr gehabt und er war am letzten Donnerstag kurz zuvor am Tatort gewesen. Für ihn wäre es ein leichtes gewesen, den Traktor abzustellen und auf den Pickup umzusteigen. Grund genug, dem Bauern auf den Zahn zu fühlen. Sascha hatte ihm davon abgeraten. Ein Grund mehr. Sein Blick ging nach oben. Dichte graue Wolken zogen über den Himmel. Würde er den Hof im Trockenen erreichen? Egal. Er hatte extra eine leichte Regenjacke statt des Wollblousons angezogen. Und wenn seine Beine nass würden, merkte er es ohnehin nicht. Wie idyllisch der Mühlenstieg war. Das Wasser rauschte über das Wehr am Mühlenteich. Kleine Schaumkronen trieben die Schilde hinab. Die Erlen am Ufer hatten schon die Blätter verloren und standen schwarz über dem Gras. Auf der anderen Seite des Weges, am Feldrand aber, leuchteten die Früchte des Pfaffenhütchens wie 1000 rote Laternen direkt neben dem Wehr. Peer blieb stehen und ließ den Blick schweifen. Bis an den Waldrand reichte das Feld, das demnächst Erich gehören würde. Er stutzte, als ihm eine Strohmiete vor den fernen Kiefern ins Auge fiel. Seit Jahren lagerte Erich hier die Strohballen, die er an die Reiterhöfe in Röcknitz und Mühleneichsen lieferte. Eine Reihe von 10 oder mehr dreieckigen Stapeln aus jeweils 6 Rundballen. Ein typischer Querschnitt. Nur stimmte das eine Ende nicht mit diesem Querschnitt überein. Selbst ein einzelner Ballen hätte eine andere Form. Runder, voluminöser. Was steckte dort unter der grünen Plane? Prüfend musterte Peer das Stoppelfeld. Der Boden schien feucht, aber tragfähig. Also lenkte er behutsam über die Graskante aufs Feld. Sein Puls beschleunigte sich, als er auf den schwarzen Boden glitt. Die Kante war höher als gedacht, um ein Haar wäre aus dem Rollstuhl gekippt. Sobald jedoch alle 4 Räder auf dem Feld waren, fuhr der Stuhl gleichmäßig mit schmatzenden Geräuschen vorwärts. Endlich erreichte er das Ende der Strohballenreihe. Tatsächlich steckte etwas unter der Plane, das keinesfalls rund war. Eher länglich, quaderförmig, mit einer Erhöhung im vorderen Teil. Peer hielt den Atem an, als er die Plane anhob. Ein dunkelgrüner Pickup. Das Auto freizulegen erwies sich als schwierig. Wenn er die Plane an der einen Seite anhob, rutschte sie auf der anderen wieder hinunter. Endlich gelang es ihm, einen Großteil auf der Ladefläche zu deponieren. Und jetzt? Fast schmerzte es ihn, dass Peggy sich geirrt hatte. Dass es doch Erich war, die treue Seele, die niemandem etwas Böses tat. Es sei denn, er könnte 50 Hektar Land von ihm erben. Es half nichts, Peer musste die Polizei rufen. Er holte sein Smartphone aus der Tasche des Rollstuhls. Aber Moment, Polizeimeisterin Felten würde ihn sicher nach dem Kennzeichen fragen. Rasch rollte er vor den Wagen. Inzwischen war es so düster, dass er die schwarzen Lettern nur noch von Namen erkennen konnte. Und dann geschah es. Beim Heranrollen sackte das rechte Vorderrad in ein Loch. Der Rollstuhl neigte sich schräg nach vorn. Peer klammerte sich verzweifelt an die Armlehne, um nicht herauszurutschen. Im letzten Moment verharrte der Stuhl, das Rad bis zur Hälfte im Morast versunken. Sobald sein Atem wieder ruhiger ging, versuchte Peer, sich gegen die Rückenlehne zu werfen, um den Rolli in eine aufrechte Position zu bringen. Vergeblich. Er konnte nicht weit genug ausholen, aus Angst in den Dreck zu fallen. Er müsste dringend einen Rollstuhlgurt bestellen. Er versuchte, sich mit dem Motor herauszubuxieren, doch ein Antriebsrad drehte sich frei in der Luft, das andere fräste sich immer tiefer in die weiche Erde. Er saß fest. Wenigstens das Kennzeichen konnte er von hier wunderbar erkennen. SN. Wie war Erich an einen Wagen aus Schwerin gekommen? Egal, das sollte die Polizei klären. Verdammt, wo war sein Telefon? Er schaute neben sich, durchsuchte die Taschen, nichts. Es musste auf den Boden geglitten sein, außer Reichweite. Es begann zu regnen, so unvermittelt, als wäre eine Dusche aufgedreht worden. Im Nu war Peers Jeans durchnässt. Und auch wenn er nichts spürte, wusste er, dass das nicht gut war. Die Regenjacke schützte seinen Oberkörper zwar vor dem Wasser, nicht aber vor der Kälte. Er musste sich bewegen, etwas tun, um nicht auszukühlen. Zittern war auf Dauer zu wenig und ihm fehlte die Kraft, noch mit den Armen zu rudern. Es wurde immer finsterer, immer kälter. Jäh zerriss ein Blitz den Himmel. Keine 2 Sekunden später folgte ein dröhnender Donner. Das Gewitter stand fast senkrecht über Peer. Und direkt neben ihm stand ein großer, metallener Klotz. Wie mochte der Rollstuhl auf einen Blitzschlag reagieren? Würden die Reifen ausreichend isolieren? Schon sprengte ein weiterer Blitz Peers Gedanken. Wieder dröhnte der Donner unmittelbar darauf. Und auf einmal war in Peers Kopf nur noch Platz für ein Gefühl. Angst. Dann plötzlich ein tiefes Brummen. Hinter der Baumreihe am Weg konnte er einen Lichtschein ausmachen. Ein Traktor! Gott sei Dank, man suchte nach ihm. Moment. Erich suchte nach ihm. Der Erich, der hier das Auto versteckte, mit dem er die alte Frau Kuhn umgebracht hatte. Es musste doch möglich sein, hier wegzukommen. Peer wollte weder durch Blitzschlag noch unter den Reifen eines Traktors sterben. Noch einmal setzte er den Rollstuhl in Gang, warf sich gegen die Rücklehne, dass das Wasser in hohem Bogen aufspritzte. Er rüttelte hin und her, doch erreichte er damit nur, dass rechts und links Wasser über die Räder schwappte und der Stuhl noch tiefer im Morast versank. Verdammt, er musste hier weg sein, ehe der Traktor ihn erreichte. Er musste! Wieder grelles Licht. Doch diesmal verschwand es nicht. Es war kein Blitz. Peer starrte. Langsam drehte er den Kopf. 6 Strahler durchschnitten die Dunkelheit, ließen hunderte Regentropfen wie Eiskristalle aufblitzen, hatten ihn ins Visier genommen. Unerbittlich näherte sich der Traktor. Und Erich hatte an alles gedacht. Aus dem gleißenden Gegenlicht ragten die 4 Spitzen der Mistgabel am Frontlader hervor, etwa 1 Meter über dem Boden, direkt auf Peers Höhe. Ja, weiter geht's, steht in dem Buch Ernte Danke in Vertigo, das Sie gleich hier erhalten können oder natürlich auch in der Messebuchhandlung oder bei uns am Stand, am Dichtfeststand in Halle 2, Stand H327. Dort stehe ich Ihnen auch gerne für Fragen zur Verfügung. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Und damit Sie wissen, dass der Name Dichtfest nicht Zufall ist, sondern auch seine Begründung hat, verabschiede ich mich bei Ihnen mit einem Reim. Vielen Dank für Ihr Interesse und viel Spaß noch auf der Messe. Tschüss.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.